ARD.
Demokratie ist nicht einfach da, sondern wir müssen immer wieder für sie miteinander arbeiten, jeden Tag. So hat es die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Festakt zum 31. Tag der Deutschen Einheit vor 4 Jahren gesagt. Und das ist ein Satz, den man sich eigentlich täglich so als Parole selbst ausgeben müsste. Denn wir erleben ja gerade, wie die Demokratie auch bröckelt und wie schnell das im Zweifel gehen kann. Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA, so heißt das neue Buch des Terrorismusexperten Peter R. Neumann und dem Journalisten Richard C. Schneider. Dafür haben sie den Blick geworfen auf 5 europäische Länder, in denen rechtspopulistische Parteien an der Macht sind oder es demnächst sein könnten. Und natürlich die USA. In der nächsten Woche wird Richard C. Schneider unser Gast sein mit diesem Buch in unserem Kultursalon. Mehr erfahren wir aber jetzt schon von ihm. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Hallo, guten Tag.
Das Buch trägt ja den Titel Das Sterben der Demokratie. Das klingt wie so eine unwiederbringliche Tatsache. Ist das so?
Nee, sonst würde das Buch hier heißen Der Tod der Demokratie.
Okay.
Also wir können es noch aufhalten, dass die Demokratie stirbt, aber dafür müssen wir eine ganze Menge tun.
Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass die Länder, die Sie da betrachtet haben, sich durchaus für demokratisch halten, die populistischen Machthaber aber liberale Demokratie ablehnen und sie durch eine illiberale ersetzen wollen. Können Sie das kurz erklären?
Also zunächst einmal, was häufig gemacht wird, und das ist in der Öffentlichkeit, wenn darüber diskutiert wird, über rechtspopulistische Parteien, ist ein fast immer klassischer Fehler, dass man diese Parteien in ihrem Vorgehen gleichsetzt mit dem Faschismus in Europa im 20. Jahrhundert. Mhm. Wenn wir jetzt einfach nur, weil wir gerade in Deutschland sind, einfach den Nationalsozialismus sehen, der war plötzlich an der Macht, wurde sozusagen erstmal gewählt, dann war er an der Macht und dann gab es die Fackelzüge durchs Brandenburger Tor und dann wurde das alte System in relativ schneller Zeit völlig zerstört und ein völlig anderes System hingestellt. Mhm. Bis hin auch zu einem komplett neuen Erziehungssystem für Kleinkinder bis dann hinauf zum Erwachsenenalter. Rechtspopulistische Parteien, vor allem dort, wo sie schon an der Macht sind, da haben wir ja die Beispiele, gehen vor allem in Europa ein bisschen anders vor. Sie benutzen das liberaldemokratische System, in dem wir das Glück haben zu leben, um an die Macht zu kommen. Und wenn sie an die Macht kommen, dann zerstören sie nicht das System, sondern beginnen es auszuhöhlen. Das heißt, die Institutionen der Demokratie bleiben erhalten, freie Wahlen bleiben erhalten, allerdings mit Einschränkungen. Und man beginnt sozusagen das liberale Prinzip der Demokratie auszuhöhlen, indem man dementsprechend beispielsweise die Justiz anfängt umzumodeln, umzubauen und so allmählich ein System zu entwickeln, das dann im schlimmsten Fall in die Autokratie oder gar in eine Diktatur abdriften kann. Aber es ist nicht dieser radikale Bruch mit einem radikalen diktatorischen Prinzip. Mhm. Das hat einerseits den Vorteil, dass wir dagegen was tun können und dass wir noch ein bisschen Zeit haben, uns dagegen zu wehren als liberale Demokraten. Das hat aber den Nachteil, dass wenn sie es schaffen, an die Macht zu kommen, Stichwort Ungarn oder beispielsweise jetzt auch in Italien, dann beginnen sie das System so schleichend zu verändern, dass die Menschen das in ihrem Alltag nicht unbedingt merken. Und dann irgendwann dreht man sich um und sagt, hoppla, was ist denn jetzt passiert? Und dann ist es zu spät.
Ich habe selber manchmal das Gefühl, dass ich in so einer Art Parallelwelt lebe, weil eigentlich alles noch ganz normal ist, aber in vielen Ländern eben nichts mehr so ganz normal ist oder wie man es kannte. Sie haben ja 5 europäische Länder angeschaut und die USA. Was gibt es da für große Unterschiede oder gibt es da überhaupt Unterschiede in dem Vorgehen?
Es gibt im Prinzip Unterschiede, weil es natürlich in jedem Land gibt es einfach nationale Eigenheiten mit entsprechend anderen Ideen und Vorstellungen. Aber das Entscheidende ist, und das ist, was wir in diesem Buch versucht haben zu machen, Peter Neumann und ich, ist ja zu zeigen, was verbindet sie? Was ist das Gemeinsame? Woran kann man erkennen, was sie tun und wie sie vorgehen? Und das Prinzip ist mehr oder weniger immer wieder gleich. Ich sage nicht identisch, aber gleich. Es gibt quasi 2 große Feinde in Anführungszeichen. Das ist einerseits sind das die Migranten, Schrägstrich in vielen Ländern auch die Muslime. Und das andere ist, sind die liberalen Eliten. Und das ist vor allem ein Thema, das gibt es auch in den USA, aber es ist vor allem ein Thema in Europa, das sich bei den liberalen Eliten dann konzentriert auf Brüssel, auf die Europäische Union. Eigentlich alle rechtspopulistischen Parteien haben ein riesiges Problem mit der Europäischen Union, so wie sie gestaltet ist, weil sie eine supranationale Einheit ist, eine supranationale Funktion hat, die in den Augen dieser Parteien die nationale Souveränität einschränkt, was man nicht zulassen will. Und so drückt sich also der Widerstand und die Gegnerschaft gegen dieses Europa aus. Man will ein Europa der Nationen einführen, was dann quasi bedeuten würde, dass die Nationen mehr oder weniger wieder selbstständig für sich entscheiden können und trotzdem in so einer losen Bund weiter zusammen sind. Sie sagen aber nicht, was das dann de facto auch bedeuten würde. Das würde nämlich dann letztendlich nicht nur zu einem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems und des Wirtschaftsraums, in dem wir leben, bringen, sondern vor allem auch große finanzielle Schwierigkeiten für viele. Und diejenigen, die das erkennen, wie beispielsweise Giorgia Meloni, die sich auch, bevor sie gewählt wurde, sehr antieuropäisch geäußert hat, die hat natürlich dann begriffen, als sie an der Macht war, sie ist auf das Geld, das sie aus Europa bekommt, aus Brüssel bekommt, angewiesen. Italien bekommt dann meisten Gelder von eigentlich fast allen dieser 28 Länder, die in der EU sind, und hat sozusagen den Ton verändert. Mhm. Sie war mal pro-russisch, jetzt ist sie pro-ukrainisch und arbeitet innerhalb der EU so gut wie nur möglich zusammen, während sie aber gleichzeitig in Italien selber versucht, das System umzubauen.
Sie haben einen wichtigen Faktor schon erwähnt, haben Sie gesagt, Migranten. Aber welche Rolle spielen dabei auch Mythen und Verschwörungstheorien?
Die spielen natürlich eine große Rolle. Wir kennen ja diesen Mythos und diese Verschwörungstheorie vom sogenannten großen Austausch, dass irgendwelche dubiosen Kräfte mit dem Hineinlassen von zu viel Fremdartigen in Anführungszeichen quasi die jeweiligen ethnischen Stammnationen versuchen quasi zu verdrängen. Da spielen dann oft auch antisemitische Mythen mit eine Rolle bei diesen verschwörungstheoretischen Überlegungen. Und was diese Parteien eben auch alle machen, das ist wirklich interessant, sie erklären sich zum wahren Vertreter des wahren Volkes und des Volkswillens. Das heißt, diese Parteien alleine wissen angeblich, was der Wille des Volkes ist. Dieser Wille des Volkes wird wiederum von den liberalen Eliten oder von irgendwelchen geheimen Kräften sozusagen nicht erfüllt und wird kaputt gemacht. Und sie, wenn sie mal an der Macht wären, könnten den wahren Willen des Volkes auch umsetzen.
Herr Schneider, Sie haben ja gesagt, das Buch heißt nicht Der Tod der Demokratie, sondern Das Sterben. Sie haben auch mehrfach erwähnt, es gibt Gegenstrategien. Was wäre denn zum Beispiel eine Gegenstrategie, um dieses Sterben aufzuhalten?
Also ich denke, es gibt, sagen wir mal, jetzt drei Strategien, die ganz wichtig sind. Das erste ist, dass die demokratischen Parteien wirklich verstehen müssen, dass es in vielen Bereichen tatsächlich ernste Probleme gibt, über die eben diese Parteien, diese rechtspopulistischen Parteien reden, über die man, mit denen man noch wirklich umgehen soll und muss. Stichwort Migration. Gibt es Probleme mit der Migration? Ja, die gibt es. Muss man damit umgehen? Muss man da Lösungen finden? Ja, das muss man. Das tut man aber nicht, indem man sozusagen dann kaum an der Macht, wie jetzt die neue Regierung sagt, okay, wir tun jetzt sofort die Grenze zu Polen kontrollieren und lassen angeblich niemanden mehr rein oder raus. Das ist natürlich keine echte seriöse Politik, sondern das ist der Versuch, eine Symbolpolitik zu betreiben, um etwas zu behaupten, dass man so quasi aktiv ist und verstanden hat. Nein, man muss mit Migration und mit dem Problem der Migration umgehen. Man muss sie auch steuern. Man muss aber allerdings auch, gerade in Deutschland, in einer Gesellschaft, die komplett überaltert ist, der Bevölkerung zum Beispiel klar machen, dass man ohne Migration in 20, 30 Jahren die Renten nicht mehr zahlen wird können. Also dass man Migration einfach auch braucht. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Und wir haben aus der Geschichte immer wieder Beispiele gesehen, wenn das nicht passiert, dann gewinnen die Rechtspopulisten oder früher die Rechtsextremisten. Und das ist die sogenannte Brandmauer. Die demokratischen Parteien müssen zusammenstehen in solchen Zeiten. Sie dürfen nicht diese Brandmauer gegenüber Rechtspopulisten oder Extremisten aufmachen. Denn überall dort, wo das geschieht, werden die Menschen dann sozusagen lieber das Original als beispielsweise konservative Parteien wählen, die plötzlich sich ideologisch, sprachlich diesen anderen Parteien annähern. Ein Beispiel haben wir jetzt gesehen letztes Jahr bei den Wahlen in Holland. Über viele, viele Jahre war Mark Rutte, der Vorsitzende der rechtsliberalen Partei, Premierminister. Er musste dann gehen, er dankte ab. Und seine Nachfolgerin sagte beim letzten Wahlkampf, ich könnte mir vorstellen, mit der PVV, mit der sogenannten Partei für die Freiheit, von Geert Wilders zu koalieren. Geert Wilders war über 20 Jahre als Rechtsaußen mit einem radikal anti-islamischen Programm, das Enfant Terrible, rechtspopulistisch nach par excellence. Und nachdem sie das gesagt hat im Wahlkampf, sie kann sich vorstellen, mit Geert Wilders zu koalieren, was geschah? Geert Wilders gewann die Wahl. Er war plötzlich die stärkste Partei, die stärkste Kraft. Die Rechtsliberalen haben verloren und mussten sich sozusagen dann hineinbegeben in eine Koalition, die zunächst einmal bestimmt war von der PVV. Also diese Beispiele gibt es immer wieder, auch in der Geschichte. Und so machen sich vor allem konservative Parteien dann ganz schnell überflüssig. Ja.
Das Thema wird vertieft hier noch angesprochen werden im Kultursalon am nächsten Mittwoch in der Dachlounge des RBB im 14. Stock des Fernsehzentrums um 19 Uhr. Einlass schon ab 18 Uhr. Der Eintritt dafür ist frei. Anmelden geht online auf unserer Seite radio3.de. Und da wird dann Richard C. Schneider über das Buch sprechen, das er ja gemeinsam mit Robert R. Neumann geschrieben hat.
Peter Neumann.
Sorry, Gastgeberin, den Namen habe ich richtig, ist Katja Weber. Erschienen ist das Buch bei Rowohlt, Herr Schneider. Wir wollen aber ganz kurz noch auf ein Thema kommen, das uns heute auch sehr beschäftigt, nämlich das Ausladen der Münchner Philharmoniker und ihren Dirigenten Lahav Shani vom belgischen Flanders Festival in Gent, weil Shani seine Tätigkeit als Dirigent in Israel, noch als Dirigent des Israel Philharmonic Orchesters noch innehat. Sie sind ja lange ARD-Korrespondent im Nahen Osten gewesen, auch Leiter des ARD-Studios, haben viele Bücher geschrieben. Sie kennen die politische Landkarte dort sehr gut. Was sind Ihre Gedanken zu diesem Vorgang?
Also dieser Vorgang ist ein Skandal, er ist antisemitisch und er ist feige. Erstens mal ist es ein Skandal, weil in der Begründung der Absage stand, dass Lahav Shani zwar in der Vergangenheit immer wieder über Versöhnung und Frieden geredet hat, aber er habe sich angeblich nicht dezidiert gegen, ich zitiere, das genozidale Regime in Israel gewandt. Also zunächst einmal, was das verlangt, ist eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ich meine, wo sind wir? Sind wir hier in der Kollektivhaftung, in der Kollektivschuld? Ein Dirigent, der nun mal als Israeli geboren ist, ist einfach ein Fakt, wird jetzt plötzlich in Generalhaftung genommen für eine Regierung, die man sehr wohl kritisieren kann und muss. Aber er ist doch hier nicht dazu aufgerufen zu sagen, dezidiert, ich bin dagegen, ich bin dafür, was auch immer, um seinen Job zu machen, vor allem als Künstler, vor allem in der Musik, die er eigentlich die Aufgabe hat, zu verbinden und nicht zu spalten. Und das ist also mit dieser kollektiven Verurteilung, wenn also jemand nicht, bist du nicht öffentlich gegen dieses Regime, bist du dafür? Das finde ich extrem problematisch. Das ist das eine. Das zweite ist, dass da noch ein Argument hinzukam, in der Absagebegründung, nämlich dass die Stimmung im Lande, auf der Straße in Belgien ja auch dazu führte, dass man sich zu diesem Schritt entschieden hat. Also das heißt, wenn irgendwie die Leute nur laut genug auf der Straße schreien, ganz egal was, dann macht man sich klein, gibt klein bei und lädt eine Person aus, die überhaupt nichts anderes getan hat, als Israeli zu sein, nun mal per Geburt, und Generalmusikdirektor des Israel Philharmonic Orchestras. Also wo sind wir eigentlich hingelangt? Und das ist in der Reaktion der Münchner Philharmoniker, der Stadt München, des Kulturdezernenten der Stadt München, ist auch sehr klar verurteilt worden, kritisiert worden. Auch der Kulturstaatsminister Weimers hat sich dementsprechend geäußert. Ich finde das ein Armutszeugnis für die Kultur. Ich finde es ein Armutszeugnis für Europa. Und es ist eigentlich ein Skandal. Und ich finde das sehr richtig, dass die entsprechenden Funktionäre und Verantwortlichen und Musiker sich da sehr deutlich geäußert haben.
Klare Worte. Vielen Dank dafür, Richard C. Schneider. Am nächsten Mittwoch ist er unser Gast in der Dachlounge beim Radio 3 Kultursalon. Da geht es dann um das Buch, das er geschrieben hat, Das Sterben der Demokratie. Vielen Dank, Herr Schneider.
Ich danke Ihnen.